Sie hören den Kurier.
Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des Bank Austria Kunstforum. Das Haus an der Freyung zeigt ab 10. Februar Werke des britischen Künstlers David Hockney zum ersten Mal in Österreich. Neben seinen ikonischen Swimmingpools werden auch Hockneys Landschaftsmalereien, Porträts und Akte gezeigt. Der Brite gilt als einer der facettenreichsten und einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Seit mehr als 60 Jahren experimentiert er mit den Medien Malerei, Zeichnung und Grafik. Alle Infos und Karten zu David Hockney Insights gibt es auf www.kunstforum.at.
Österreichs Väter sind nach wie vor Karenzmuffel. Nur 13% gehen in Väterkarenz, weniger als 3% länger als 3 Monate. Das zeigt das Wiedereinstiegsmonitoring der Arbeiterkammer. Es sind auch nach wie vor die Mütter, die später in Teilzeit bleiben, um neben dem Job die Kinderbetreuung zu schultern. Das wirkt sich auf Einkommen wie Karriere aus. Ergebnis? Mütter verdienen 12 Jahre nach einer Geburt deutlich weniger als zuvor, Väter deutlich mehr. So gesehen hat sich gesellschaftlich in den vergangenen Jahrzehnten nicht viel geändert. Aber woran liegt das? Dazu gleich mehr. Ihr hört den Daily-Podcast des Kurier, heute mit mir, Michael Hammerl. Veraltete Rollenbilder, Einkommensunterschiede bereits vor der Geburt des Kindes. Es gibt mehrere Gründe, warum Väter kaum in Karenz gehen. In welchen Bereichen die Lücke zwischen den Geschlechtern am größten ist und was sich ändern sollte. Darüber habe ich mit Katharina Mader, Ökonomin und Referentin in der Abteilung Frauen und Kinder der Arbeiterkammer Wien gesprochen. Frau Mader, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast. Die Arbeiterkammer lässt im Rahmen dieses Wiedereinstiegsmonitorings ja laufend erheben, wie sich das Spannungsfeld Arbeitsplatz und Kinderbetreuung in Österreich so entwickelt. Ganz generell gefragt, wie fortschrittlich im Sinne von geschlechtergerecht ist denn Österreich in diesem Bereich?
Also vielen Dank für die Einladung. Das Wiedereinstiegsmonitoring wird tatsächlich von L&R Sozialforschung für uns alle 2 Jahre gemacht. Und da sehen wir leider, dass wir nicht allzu fortschrittlich sind. Also dass wir jetzt im Zeitablauf in Österreich nicht sehr fortschrittlich sind, dass tatsächlich, was Karenzzeiten von Männern betrifft, es sogar eher rückläufig zu sein scheint. Dass wenn wir uns dieses Wiedereinstiegsmonitoring aber dann im Vergleich zu ähnlichen und anderen Studien, die im internationalen Umfeld erstellt werden, anschauen, dann fällt nochmal ganz stark auf, wie rückschrittlich Österreich in dem Bereich tatsächlich ist. Gerade wenn wir uns dann mit Ländern wie Island oder Schweden vergleichen. In Island sind oder waren 90% aller Väter in Karenz, weil es dort einfach verpflichtend geteilte Karenzzeiten gibt. Während bei uns eben da 8 von 10 Paaren die Väter gar nicht in Karenz gehen. Nicht mal die 2 Monate, die sonst der Großteil der Väter übernimmt.
Also bei den verpflichtend geteilten Karenzzeiten, was ist denn da der zentrale Unterschied zu den Modellen, die es in Österreich gibt?
Also zum einen ist der große Unterschied, dass wir in Österreich recht viele Karenzmodelle haben und recht schwierige Konstruktionen haben. Also das ist ein Faktor, der international sonst kaum so zu finden ist. Also wir haben ja das einkommensabhängige Karenzgeld und das Kinderbetreuungskonto. Das einkommensabhängige Karenzgeld gilt für 12 Monate, beziehungsweise wenn man sich's aufteilt, für 24 Monate. 14 Monate. Also wenn man sich's aufteilt für 14 Monate, das Karenzgeldkonto oder Kinderbetreuungskonto, da hat man die Möglichkeiten von Aufteilen oder von in Anspruch nehmen bis 36 Monate, wenn man sich durchaus auch aufteilt. Und da die unterschiedlichen Abstufungen von Zeiten drinnen. Das gibt es im internationalen Kontext so nirgendwo. Das heißt, in den meisten Ländern, vor allem eben in den nordischen Ländern, gibt es einkommensabhängige Karenzgeldsysteme. Und wenn wir uns dann eben diesen Vergleich anschauen, wie es in den anderen Ländern mit der Aufteilung passiert, dann sehen wir, dass zum Beispiel in Island 5 Monate für die Mutter reserviert sind, 5 Monate für den Vater reserviert sind und 2 Monate dann individuell gestaltet werden können. Bei uns ist es tatsächlich so, dass in diesen 14 Monaten, wenn man sie ausschöpfen will, der oder die eine zumindest 2 Monate übernehmen muss und der oder die andere die 12 Monate übernimmt. Tatsächlich ist es aber so, dass das eine Mindestzeit ist. Also wir haben bei diesen 2 Monaten einfach eine Mindestzeit, die genommen werden muss, um das ausschöpfen zu können. Wir sehen an den Daten, die wir da haben, dass sich die Väter aber genau daran orientieren, also dass sie quasi die Mindestzeit als das nehmen, was sie als ihr Maximum ansehen. Ja. Das heißt, dass sie eigentlich nicht viel mehr als diese 2 Monate gehen. Das ist tatsächlich einfach dem geschuldet, dass es die Mindestzeit ist und wir einfach noch nie davon geredet haben, dass es vielleicht einfach anstatt 12+2 7+7 heißen könnte. Und dann vielleicht ganz andere Referenzwerte herangenommen werden als Mindestzeiten.
Also 7+7 würden Sie auch grundsätzlich vorschlagen oder mal ins Feld führen, vielleicht auch irgendwie mit finanziellen Anreizen verbunden oder was wäre da denn eine sinnvolle Herangehensweise?
Also das Spannende ist, dass dieses 7+7 eigentlich schon existiert, nämlich mit finanziellen Anreizen. Also es gibt in Österreich die Möglichkeit eines Bonuses, wenn man sich 50-50 aufteilt oder annähernd 50-50 aufteilt. Das nehmen aber auch recht wenige in Anspruch. Das heißt, dieser finanzielle Anreiz scheint nicht wirklich, nicht wirklich so zielführend zu sein oder so ausschlaggebend zu sein, dass man sich dann halb-halb aufteilt. Tatsächlich wäre jetzt unser erster Vorschlag oder der erste Schritt, diese Mindestzeit einfach neu zu überdenken und da noch einmal dran zu gehen und gar nicht in einem ersten Schritt jetzt von halbe zu reden. Das wäre dann wahrscheinlich, zu revolutionär. Aber so grundsätzlich mal darüber nachzudenken, ob man diese 2 Monate einfach auch, oder diese reservierten 2 Monate für die Väter überdenken und verändern kann. Das Interessante ist ja, wir hatten sie schon verändert. Also in der Ursprungskonstruktion waren es 3 Monate. Und da haben wir auch gesehen, dass damals die Väter eher die 3 Monate genommen haben. Mhm. Und eben mit dieser Reduktion dann auch eher jetzt die 2 Monate nehmen.
Das war der Partnerschaftsbonus, den Sie, glaube ich, vorhin angesprochen haben, der auch bei 60+40 funktionieren würde. Also 500 Euro pro Partner. Genau. Mhm. Ganz grundsätzlich einmal gefragt, weil das wird sich aus dem Wiedereinstiegsmonitoring wahrscheinlich auch ein bisschen ergeben. Warum sind denn Österreichs Väter in Summe solche Karenzmuffel?
ein Riesenfaktor ist sicher, dass die klassischen traditionellen Rollenbilder, die vielen unserer Entscheidungen, wenn es um eben Geschlechtergerechtigkeit geht, zugrunde liegen. Das heißt, so die Zuständigkeit der Mütter für die Familie und die Zuständigkeit der Väter für den finanziellen Erhalt der Familie, also für die Erwerbsarbeit. Der nächste Grund oder der Grund, der uns ganz oft auch angegeben wird, sind tatsächlich die Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern, also dass die Männer in der Tendenz höhere Löhne haben und damit auf mehr verzichten müssen, wenn sie in Karenz gehen. Das Interessante ist, dass wir dazu eigentlich noch keine Zahlen haben. Also wir können nicht wirklich, oder wir haben bis jetzt noch nicht herausarbeiten können, wie groß ist denn die Differenz zwischen den Einkommensverlusten der Mütter und der Väter in einem Haushalt. Ist es wirklich valide, darauf Entscheidungen aufzubauen? Oder sind die gar nicht so groß, diese Unterschiede? Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass dieses Inkarenzsein beziehungsweise dieses lange Inkarenzsein für Gehaltsunterschiede danach ganz stark ausschlaggebend ist. Also dass es so ein bisschen die Katze beißt sich in den Schwanz Thema ist, nämlich dass dadurch, dass die Mütter weniger Einkommen hatten oder in der Tendenz weniger Einkommen hatten vor der Geburt, dann die Karenzzeiten übernehmen und dann massive Einbußen beim Gehalt haben danach, haben das die Männer nicht, auch wenn sie in Karenz gehen nicht und damit wird eben dieser Gehaltsunterschied noch einmal größer und verstärkt sich noch einmal. Und insofern ist es bei einem zweiten oder dritten Kind dann natürlich eine ganz relevante Größe.
Ja, von 2016 bis 2017 ist der Anteil bei der Väterkarenz laut Wiedereinstiegsmonitoring sogar noch einmal leicht gesunken, nachdem zuvor schon eher ein Trend war, der zumindest einen sanften Anstieg angezeigt hat. Woran könnte das denn liegen? Und hat sich das möglicherweise, Sie erheben das ja laufend. Hat sich da möglicherweise auch schon wieder ein bisschen was getan?
Ja, also die eine Frage ist tatsächlich, was tut sich weiter? Da haben wir noch keine neuen Daten, die werden aber sicher sehr relevant sein, weil in dieser Zeit ja das Papamonat eingeführt wurde. Mhm. Und das Papamonat ist ja diese Frühkarenzzeit, unabhängig von der Elternkarenz, die der Partner nach der Geburt, wenn im gleichen Haushalt lebend und rechtzeitig angekündigt, beim Kind bleiben kann. Diese Zeiten dürften sich durchaus negativ auf die Elternteilzeit oder auf die Elternkarenz auswirken. So. Mhm. Vor allem deshalb, weil während dieser Zeit das bisschen Vergütung, das in der Zeit passiert, nachher dann vom Kinderbetreuungsgeld abgezogen wird, wenn der Vater in Karenz geht. Das heißt, das dürfte einer der Effekte sein, dass dann die Väter sagen, naja, dann bleibe ich lieber am Anfang zu Hause und nehme diesen Papa-Monat und spare mir dann das Geld, das mir dann abgezogen werden würde und gehe nachher gar nicht in Karenz. Das heißt, es könnte uns passieren, dass die Tendenz insgesamt sinkend ist. Ich würde hoffen, dass es nicht der Fall ist. Mit den in 2 Jahren erhobenen Daten werden wir dann tatsächlich dazu auch wirklich was Valides sagen können.
Also da ist der Hintergrund, glaube ich, auch, wenn man den Papa-Monat nimmt, also diese maximal 700 Euro, die man dann dafür kriegt als Vergütung und dann nachher in Karenz geht, dann bekommt man die 700 Euro für den Papa-Monat nicht, wenn ich das richtig verstanden
habe. Genau, wird vom insgesamten Kinderbetreuungsgeld dann abgezogen und man bekommt das quasi hinten nach wieder abgezogen.
Also wäre das möglicherweise auch ein Ansatz, den Papa-Monat grundsätzlich zu vergüten? Das könnte man ja auch so als sagen, wir nehmen das als Testmonat, ob man nicht nachher auch eine Karenz ausprobieren wollen oder das nicht möglicherweise tatsächlich was wäre für mich als Vater. Oder ist das Modell, so wie es jetzt ist, passend?
Na, also ich denke mal, dass es wichtig wäre, dieses Modell einfach zu entkoppeln vom Karenzsystem und es tatsächlich als eben eigenständiges System mit einer eigenständigen Vergütung zu haben. Ist ja tatsächlich nicht nur ein Ausprobieren dessen, sondern ist ja auch einfach eine Riesenunterstützung für die Mütter in dieser Zeit, weil für alle ja die Umstellung riesig ist, wenn ein Baby im Haushalt oder ein neues Baby noch dazu zum Beispiel im Haushalt ist.
Wenn ich die Studie richtig verstehe, gibt es Branchen, in denen die Väter auffallend selten eine Arbeitsauszeit für die Kinderbetreuung nehmen. Sie haben da natürlich einen viel besseren Überblick, welche Branchen könnten das denn sein?
Es ist total spannend, dass es zum jetzigen Zeitpunkt so ausschaut, als wären diejenigen typischen Frauenbranchen, also in denen sehr viele Frauen oder überwiegend Frauen erwerbstätig sind, diejenigen, wo Männer auch leichter in Karenz gehen können. Das heißt, im Sozialwesen zum Beispiel, im Einzelhandel, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Väter vor allem auch längere Karenzzeiten nehmen. In den typischen männerdominierten Branchen, wie zum Beispiel der Herstellung von Waren, der Energieversorgung, im Bau, aber auch zum Beispiel die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass Väter überhaupt Karenzzeiten nehmen oder dann auch noch lange Zeiten nehmen. Das heißt, es dürfte sehr wohl was mit Unternehmenskulturen, mit Branchen, ganzen Branchenkulturen zu tun haben, ob es sozial anerkannt ist, dass Väter Karenzzeiten nehmen oder nicht.
Das heißt, dass Sie würden es tatsächlich auch eher an den Unternehmen festmachen und nicht an den Personen, die in diesen Branchen arbeiten. Also dass das Unternehmen dann zum Beispiel hergeht und sagt, naja, wenn du jetzt 4 Monate in Karenz gehst, dann hat das möglicherweise auch berufliche Konsequenzen für dich.
Nein, also ich kann keine kausalen Zusammenhänge herstellen. Es ist sicher auch so, dass die Männer, die im Sozialwesen zum Beispiel erwerbstätig sind, auch wahrscheinlich Persönlichkeitsmerkmale haben, die eher dazu führen, dass sie zum Beispiel bei ihren Kindern bleiben wollen und damit auch andere Verhandlungen mit einem Arbeitgeber zum Beispiel anstellen. Also es gibt nicht nur eine Wirkungslinie, sondern es ist sicher die insgesamte Wirkung, die da zusammentrifft mit wer sich welche Berufe aussucht und wie in diesen Berufen dann auch verhandelt werden kann, zum Beispiel mit einem Arbeitgeber. Aber es hat sicher auch was mit Unternehmenskulturen zu tun und mit eben überhaupt der Möglichkeit, zu meinem Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, ich möchte als Vater in Karenz gehen. Und da liegt eben ganz stark an eben was für Kulturen, was für Rollenbilder, was für Vorstellungen von eben männlichen und weiblichen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen habe ich als Unternehmen und was ermögliche ich denen auch?
Ein Aspekt ist ja auch, also umso mehr die Frau verdient, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass beide Lebenspartner in Karenz gehen, als wenn die Frau weniger verdient. Da zeigt sich möglicherweise auch ein kleiner Trend. Was sagt uns das?
Naja, es sagt uns zum einen, dass die Frauen aufholen. Also das, was wir ja schon lange bei der Bildung zum Beispiel sehen, nämlich dass Frauen höhere Bildungsabschlüsse oder eine Tendenz höhere Bildungsabschlüsse als Männer haben, zeigt sich durchaus schön langsam, aber doch auch bei den Einkommen. Das heißt, diejenigen Frauen, die gut ausgebildet sind, die gut bezahlt sind, haben dann tatsächlich auch ein ähnliches Argumentarium wie die Männer in der Hand, nämlich dass sie nicht so leicht für zum Beispiel 24 Monate aussteigen können, sondern auch die nehmen dann vor allem die kürzeren Zeiten und die einkommensabhängigen Kinderbetreuungs- oder das Kinderbetreuungsgeld und haben damit natürlich auch quasi ein Verhandlungsinstrument in der eigenen Partnerschaft in der Hand. Ich mich im Hinblick auf auch mein Einkommensverlust ist ein großer, insofern müssen wir uns das aufteilen. Also das heißt, Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern schließen bedeutet am Ende des Tages auch Unterschiede in der Karenzsituation zwischen den Geschlechtern schließen.
Das heißt, als Schlussfolgerung wahrscheinlich auch Karenz muss man sich leisten können.
Absolut. In jeder Hinsicht. Also tatsächlich ist das wirklich ein Ergebnis, dass wir schon lange aus den nordischen Ländern gesehen haben, auch bevor es bei uns noch ein einkommensabhängiges Karenzgeld gegeben hat, dass eben einkommensabhängige Karenzsysteme diejenigen sind, wo man sich tatsächlich eher leisten kann, vor allem wenn man gut verdienend ist, aber wir sehen auch, dass diejenigen, die nicht so gut verdienen, dann auch eher die langen Modelle nehmen und dass das halt auch damit zusammenhängt, wie die Kinderbetreuungssituation danach ausschaut. Und wenn ich nicht in Wien lebe und die Krippen zum Beispiel irrsinnig teuer sind, dann bin ich auch in der Notwendigkeit, lange Karenzzeiten zu nehmen, weil ich eben keine Möglichkeit habe, nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren wieder einzusteigen. Also das heißt, der Zusammenhang mit Kinderbetreuungsinstitutionen ist auch ein deutlicher.
Genau, also das haben wir auch in den Gesprächen, also in den Vorrecherchen jetzt oft gehört, dass die Kinderbetreuung insgesamt ein ganz zentrales Problem ist. Also in Niederösterreich, wo man zum Beispiel erst nach 2,5 Jahren einen öffentlichen Kindergartenplatz kriegt, wenn es überhaupt einen gibt in der Gegend, in was für einem Maß gehören denn aus Ihrer Sicht Kinderbetreuungsstätten ausgebaut oder gibt es da auch möglicherweise ein Vorzeigemodell auch in Österreich, an dem man sich orientieren sollte, um da den Eltern insgesamt die Situation zu erleichtern?
Also Wien ist insgesamt ein Vorzeigemodell. Wien hat oder ermöglicht tatsächlich am ehesten oder am frühesten Wiedereinstiege. Aber auch in Wien haben wir keine flächendeckende Kinderbetreuungssituation. Das heißt, eine der wesentlichen und langjährigen AK-Forderungen ist der Ausbau der flächendeckenden, qualitätsvollen und leistbaren Kinderbetreuung. Und dafür wird es 1 Milliarde Euro mehr pro Jahr brauchen, als das, was wir im Moment da investieren. Ist übrigens eine Forderung, die gemeinsam von allen Sozialpartnerinnenorganisationen und der IV Rückendeckung hat quasi. Also das heißt, eine starke Forderung, die dann auch noch verknüpft, vor allem im letzten Jahr von den Sozialpartnerinnen wurde, um den Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag. Das heißt, der Möglichkeit, ab dem ersten Geburtstag tatsächlich auch einen Platz zu haben. Ist tatsächlich was wir aus Deutschland kennen, wo das ein einseitiges Angebot vor allem des Staates ist. Das heißt, es gibt keine Kindergartenpflicht mit einem Jahr, sondern es gibt die Möglichkeit, einen Platz zu haben, wenn man ihn braucht und wenn man vor allem mit einem Jahr wieder einsteigen möchte.
Vielleicht abschließend auch inklusive Väterkarenz gesprochen. Wie viele Väter unterbrechen denn mittlerweile grundsätzlich ihre Erwerbstätigkeit, um sich bei der Kinderbetreuung zu engagieren? Gibt es da einen Anstieg?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil wir dann gar nicht so gute Zahlen über die Elternteilzeit haben. die ja dann im Anschluss an die Karenzzeit möglich ist. Das heißt, bis zum 7. Lebensjahr der Kinder hat man die Möglichkeit, Elternteilzeit in Anspruch zu nehmen. Mhm. Da haben wir tatsächlich keine aktuellen Studien, um wirklich sagen zu können, wie viele Väter das tatsächlich sind. Wir haben Studien, die so 4-5 Jahre alt sind. Da sehen wir zum Beispiel, dass es nur 3% aller Paare in Österreich sind, die sich die Erwerbsarbeit zu gleichen Teilen aufteilen, also die beide so um die 30 Wochenstunden arbeiten, um dann beide auch zu einem gleichen Teil die Kinderbetreuung zu übernehmen. Das heißt, die Befürchtung ist, dass so wirklich gleichberechtigte, gleichverteilte Aufteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit in Österreichs Haushalten so eher im einstelligen Bereich zu finden sein werden.
Okay, also Stand vor 4-5 Jahren, also Stand genau. Aktuell in dem Fall.
Genau, ja, aktuellst, was wir haben.
Frau Mader, vielleicht ganz abschließend, was für einen Unterschied spielt denn der Urbanisierungsgrad, also ob man jetzt in einem weniger oder dicht besiedelten Gebiet lebt bei der Väterkarenz?
Also wir sehen ganz deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man in einem dicht besiedelten Gebiet lebt, enorm steigt, dass man Kinder Auszeiten bzw. Karenzzeiten übernimmt. Das verringert sich ein bisschen, wenn wir Wien da rausrechnen. Also das heißt, Wien dürfte da ein ganz entscheidender Faktor sein. Und wenn man im Unterschied dazu die gering besiedelten Gebiete anschaut, dann sehen wir, dass sich da die Wahrscheinlichkeiten ordentlich reduzieren. Das heißt, dass es in den Gebieten tatsächlich erschwert ist, dass man vor allem längere Kinderbetreuungszeiten nimmt. Sind aber auch einige Bundesländer, wie zum Beispiel Niederösterreich, das durchaus positiv wirkt, dass Väter in Karenz gehen. Oberösterreich wirkt eher negativ, aber wir sollten ja kein Shaming von einzelnen Bundesländern betreiben. Aber tatsächlich kann man das nicht nur auf, oder kann man das sowohl auf Ebene des Urbanisierungsgrades als auch auf Ebene der Bundesländer so ein bisschen nachzeichnen, wo die Unterschiede sind.
Sehr gut. Frau Mader, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Tja, da habe ich als Nichtvater heute so einiges gelernt. Und für den Ernstfall bin ich auch ein bisschen besser gewappnet. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Denn das war's auch schon wieder mit unserem Daily Podcast. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf bald. Servus.